Culture After Work, der Kulturpodcast der Reichsengelhorn-Museen mit freundlicher Unterstützung von Roche. Spätestens seit dem 19. Jahrhundert übt die Archäologie eine ungebrochene Faszination auf uns aus. Sensationelle Grabungen, legendäre Archäologen sowie sagenumwobene Schätze oder fiktive Helden. Sie alle haben der Archäologie das Abenteuer zur Seite gestellt. Man denkt hier etwa an die Entdeckung Trojas durch Heinrich Schliemann oder die des Grabes von Tutanchamun durch Howard Carter, an den Schatz der Nibelungen oder etwa Indiana Jones. Ob dieses Schatzjäger-Flair auch für Archäologie in Mannheim gilt, das erfahren wir jetzt im Talk mit meinem Kollegen Dr. Klaus Wirth. Er ist Leiter der archäologischen Denkmalpflege und seit 19 Jahren hier an den REM tätig. Schön, dass du hier bist, Klaus. Hi, grüß dich.
Hi, grüß dich, Norm. Hallo.
Klaus, Archäologie ist ja ein weites Feld. Es geht um die Geschichte des Menschen von den Anfängen, von seinem ersten Auftreten in der Vor- und Frühgeschichte bis in die Neuzeit und sogar darüber hinaus. Um welche Epochen dreht es sich bei eurer Art der Archäologie hier in Mannheim und Umgebung und wo dürft ihr überhaupt graben?
Also zur ersten Frage, die Epochen, die hast du, glaube ich, schon gerade genannt. Das, was hier zuerst auftritt, ist Linearbandkeramik im 6. Jahrtausend vor Christus. Da hatten wir in der Vergangenheit einige Fundstellen. Das ist aber nicht so häufig. Die sind relativ selten. Wir waren jetzt, letztes Jahr waren wir in Freudenheim in der Schützenstraße unterwegs und haben ein bisschen Linearbandkeramik aus dem Ende des 6. Jahrtausends ausgegraben. Ein oder zwei Siedlungsgruben mit typischer Keramik. Aber im Grunde genommen machen wir ja eigentlich alles, was in irgendeiner Weise mit dem Thema Archäologie verbunden ist und durch das Denkmalschutzgesetz auch definiert wird, eigentlich alles, was unter der Erde ist. Und da machen wir auch vor 1945 keinen Halt, wenn wir dergleichen Dinge haben. Die werden auch ausgegraben, werden entsprechend sachgerecht dokumentiert. Also unsere Spannweite umfasst über 7000 Jahre, kann man sagen.
Und wer gibt euch das Mandat? Also du hast gemeint, das Denkmalschutzgesetz, das heißt, das ist landesbezogen und ihr seid dann genau auch vom Land Baden-Württemberg.
Genau, wir sind ehrenamtlich Beauftragte des Landesamtes für Denkmalpflege und nehmen in dieser Weise die Funktion auch hier in Mannheim wahr. Unser Hauptschwerpunktgebiet ist natürlich Mannheim selber mit den vielen Teilorten, weil Mannheim setzt sich ja aus vielen Teilorten zusammen, die irgendwann mal eingemeindet worden sind, früher aber selbstständige Gemeinden gewesen sind. Im Grunde genommen kann man sagen, Mannheim ja, Innenstadt, aber dann eben die Orte Seckenheim, Freudenheim und so weiter, Sandhofen und so weiter, die waren früher alle selbstständig im frühen Mittelalter. Und da machen wir unsere Grabung, aber wir sind auch zum Teil im Rhein-Neckar-Kreis unterwegs, wie in Hettesheim zum Beispiel sehr intensiv, früher auch sehr intensiv, in Ilvesheim, auch Edingen-Neckarhausen machen wir, begleiten wir. Und ganz, ganz früher, als wir noch, sage ich mal, noch sehr autark waren, haben wir auch Schriesheim, Leutershausen begleitet. Wenn da irgendwo ein Anruf kam, haben wir die Sachen auch übernommen. Das hat sich jetzt aber in der Zeit ein bisschen reduziert. Jetzt sind auch die, sage ich mal, die Zuständigkeiten im Land selber auch alle gut geregelt worden, sodass also auch unser Einsatzgebiet definiert ist und wir, ich muss sagen, auch völlig ausgelastet sind mit den Tätigkeiten, die wir hier auch machen.
Wie kommt ihr denn überhaupt an die Grabungen oder wie kommen die Grabungen an euch?
Also es gibt, wenn wir jetzt für den Rhein-Neckar-Kreis sprechen, gibt es Baumitteilungen von den Gemeinden, die gehen dann zunächst zum Land und die setzen sich mit uns in Verbindung und sagen, wollt ihr das machen, könnt ihr das machen, habt ihr Kapazitäten frei und wenn das keine großen Sachen sind, 100 Quadratmeter, 200 Quadratmeter, dann und wir das auch selber einordnen oder selber bewerkstelligen können, dann machen wir das hier in Mannheim. Gehen die Bauinformationen, kommen vom Fachbereich 60, der heißt ja jetzt 60, von dem kriegen wir doch eine ganze Menge Baumitteilungen im Jahr, das sind etwa zwischen 400 und 500 Baumitteilungen und wir sortieren nach relevant und nicht relevant oder wir begleiten das dann und viele münden dann auch in Ausgrabungen, viele nicht, aber einige münden dann in Ausgrabungen und um die kümmern wir uns dann intensiver.
Mhm. Das sind jetzt Bauvorhaben. Macht ihr auch zum Beispiel Luftbildarchäologie? Gibt es auch irgendwelche Grabungen, die jetzt quasi nicht durch akute Not sozusagen, um eben Befunde zu sichern, passieren?
Ja, das sind zwei Themen. Luftbildarchäologie haben wir früher gemacht mit einem ehrenamtlichen Flieger, der immer noch Ehrenamtlicher der Reichs-Engelhorn-Museen ist. Mit dem sind wir regelmäßig mit einer, einmotorigen Piper, glaube ich, sind wir geflogen, mal von Worms. Jetzt hat er seinen Standort verlegt. Bisher sind wir jetzt in letzter Zeit nicht mehr geflogen, aber wir hatten eben einige Jahre, wo wir sehr viele Luftfotos, Luftbilder angefertigt haben und haben auch sehr viele Fundstellen dort neu entdeckt. Das ist das eine, das tut auch nicht weh, das tut dem Boden auch nicht weh, weil wir ja nur von oben die Bewuchsanomalien anschauen. Aber ansonsten Grabungen, die nicht durch Baumaßnahmen gefordert werden, führen wir in keiner Weise durch. Dafür haben wir auch keine Kapazitäten und das müsste dann auch immer wieder mit dem Land abgesprochen werden, weil wir eine sogenannte Nachforschungsgenehmigung benötigen, die wir beantragen müssen. Da muss halt explizit, muss auch begründet werden, warum wir das und das machen wollen. Wir haben für Heddesheim mal etwas beantragt, das dann aber vom Land selber durchgeführt worden ist.
Also es ist tatsächlich auch schon ein Punkt in Richtung, es geht um die Dokumentation früherer Lebenszusammenhänge, genau. Um die Entwicklung der Zivilisation und weniger um dieses Schatzgräber-Flair. Also ihr seid jetzt nicht auf der Suche nach dem Schatz der Nibelungen.
Also wenn ich ihn finden würde, würde ich nicht Nein sagen und würde auch nicht traurig sein darüber. Das wäre schon eine ziemliche Sensation, aber so arbeiten wir natürlich nicht, sondern wir kommen auf die Baustelle und wir sehen, was da los ist. Wir sehen, was da nötig ist und wir machen genau dann das, was nötig ist, um das fachlich, sachlich richtig auch dann aus dem Boden zu zerren, denn letztendlich ist ja Archäologie auch nichts anderes als eine Altlastenentsorgung, wie Altöl. Das ist manchmal ein bisschen traurig, aber ich freue mich dann doch über die Strukturen und über die Funde und so weiter.
Es ist auch ein Wettlauf mit der Zeit, also gerade in Bezug auf die Bauherren, machen die Druck?
Also wir sind jetzt in einer laufenden Baumaßnahme und die haben zwar noch Möglichkeiten, viele Möglichkeiten immer noch auszuweichen, aber wenn man weiß, wie eng getaktet solche Baumaßnahmen sind, was da an Geld dahinter steht, was an schlüsselfertigem Bauen, da gibt es ja Termine, Bautermine. Und wenn die Archäologie reinrauscht, das sage ich mal so, dann wird es schon oft eng. Also das merken wir dann schon. Und nichtsdestotrotz müssen wir natürlich unsere Sachen auch dann vernünftig durchführen, wie jedes Gewerk, wie jeder Handwerker. Man kann auch dem Zimmermann nicht sagen, jetzt machen wir ein bisschen schneller und jetzt lass mal hier die Reihe Dachziegel, lass mal weg oder die Sparren oder was auch immer. Das kann man mit der Archäologie auch nicht machen. Wir sind ja auch ein Gewerk, wir gehören zur Baumaßnahme. Das muss man auch mal betonen. Das ist nicht jedem klar. Ich versuche das schon seit 19 Jahren irgendwie den Leuten irgendwie oder seit 18 Jahren den Leuten das irgendwie plausibel zu machen. Die Archäologie gehört zum Bauen dazu und in der Regel gibt es immer Wege, wie wir miteinander klarkommen.
Jetzt sind wir mitten in einer Pandemie, die große Auswirkungen auf ziemlich viele Berufsfelder hatte. Wie sieht das bei euch aus? Hat Corona für eure Arbeit irgendeine Rolle gespielt?
Ja, am Anfang, als wir 2020 in Heddesheim eine Baumaßnahme begonnen hatten, auch auf einer Fläche von etwa 350 Quadratmetern, das scheint erstmal nicht so groß zu sein, haben wir zu zweit die Grabung begonnen. Zu zweit, weil es war eben die Option, dass keiner mehr auf der Grabung sein durfte. Wir waren natürlich draußen. Dann haben wir aber gemerkt, dass durch das Baggern sind so viele Strukturen dort rausgekommen, dass wir dort gut und gerne, was weiß ich, ein Viertel oder ein halbes Jahr hätten arbeiten können, zu zweit. Und dann haben sich drei, vier Ehrenamtliche erbarmt, die gesagt haben, sie halten es zu Hause nicht aus und sie würden sich was antun, wenn sie nicht auf die Grabung dürften. Und dann haben wir eben unter Corona-Bedingungen diese Grabung durchgeführt, immer schön mit Abstand und so weiter. Mit Maske war das, glaube ich, damals noch nicht so, aber doch mit Maske war das auch schon so. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ist schon so lange her. Aber auf jeden Fall, wir haben das alles gut. Dann mit Hilfe dieser Ehrenamtlichen haben wir das über die Bühne gebracht. Wir haben dann auch super Befunde gehabt, unter anderem eben auch den Fund, auf den du wahrscheinlich später nochmal abzielen willst. Aber von allen Leuten ist bisher keiner krank geworden. Sie sind alle gesund geblieben und natürlich alle geimpft bis zum Gehtnichtmehr.
Genau, du hast schon angesprochen, in Heddesheim bei dieser Grabung ist tatsächlich auch ein absolutes Highlight zutage getreten. Eine Goldscheinfibel.
Ja.
Was macht diese historische Sicherheitsnadel so spannend?
Ja, ich glaube, diese Scheibe ist nicht nur reine Sicherheitsnadel gewesen. Wir kennen so ein bisschen aus den Bildquellen des 8. Jahrhunderts die Trageweise. Wir haben durch die Ausgrabungen im Gräberfeld vom Mannheim Seckenheim, Hermsheimer Bösfeld. Zwischen 2002 und 2005 haben wir eine ganze Anzahl von Gräbern ja freigelegt, über 900, wo wir lediglich 3 Goldscheibenfibeln entdeckt haben. Das heißt, dieser Fund ist in den Gräberfeldern nicht unbedingt jetzt so Standard, sondern schon etwas Besonderes und hängt dann auch dort in den Gräbern mit der gesellschaftlich hohen Position der Trägerin in der Regel zusammen. Und wenn man dann so einen Fund bei einer Siedlungsgrabung findet, was ja auch eigentlich die absolute Ausnahme darstellt, dann ist das schon was Besonderes. Und das Schöne an dieser Fibel war, ich habe sie ja gar nicht entdeckt, das war ja der Kollege Stadler, der das entdeckt hat, ich wäre wahrscheinlich noch dreimal draufgetreten, aber als das Ding beim Baggern dann entdeckt wurde und es lag direkt vor unseren Füßen, also ich kann mich genau daran erinnern, noch einen Schritt weiter und ich hätte auf das Ding wäre ich drauf gelatscht und der Kollege ist dann schier erstarrt vor dem Anblick, weil das ist schon was Ungewöhnliches. Wenn man dann so ein durch diesen Dreck das goldfarbene Blinken sieht und auch weiß, wir haben ja diese ganzen Objekte haben wir ja im Kopf und dann geht da gleich der Film ab, wenn man das dann sieht. Wir haben das Ding gleich eingepackt und in die Restaurierungswerkstatt. Peter Will hat es dann sachgerecht restauriert und hat es so dermaßen detailgetreu wieder rekonstruieren können, wie es hergestellt wird. Er hat also wirklich alles auf den Kopf gestellt. Und die Ursula Koch, die ja hier bei uns im Hause, die, sage ich mal, diejenige ist, die sich eben mit diesen Grabbeigaben am besten auskennt, die hat eben dann in der Ausgabe 40 der Mannheimer Geschichtsblätter gleich einen umfangreichen Artikel dazu geschrieben. Das fand ich sehr gut. Also insofern, das war ein absolutes Highlight, kann man schon sagen.
Ist das Also glänzt das wirklich, wenn man das findet? Ich meine, das ist 7. Jahrhundert, oder?
Das war lange unter der Erde. Das war lange unter der Erde, ja. Die Frau Koch hat es sogar ins zweite Viertel des 7. Jahrhunderts, also noch vor 650, datiert. Und wenn man das in diesem braunen oder graubraunen Boden, wenn man das dann plötzlich so durchscheint, dann merkt man das schon, dass das was Besonderes ist. Es sind ja auch Glaseinlagen gewesen, die hat man jetzt nicht gleich gesehen, aber die Scheibe, 5,5 cm Durchmesser, die Scheibe konnte man sofort erkennen und auch dieses matte Gelb, da wird man dann schon ein bisschen fiebrig, wenn man das sieht, weil das ist dann schon wirklich was Besonderes. Also man entdeckt es sofort und man ordnet das sofort ein. Scheibenfibel in der Siedlung ist ja schon wirklich was Ungewöhnliches. Ich habe jetzt über die Verbreitung dieser Fibel auch in den sozialen Medien mal nachgelesen. Da kommen dann tatsächlich auch so Kommentare. Ja, die haben wir auch gefunden in Nordrhein-Westfalen irgendwo auf so einer Siedlungsgrabung. Also wenn man da mal recherchiert, muss man mal gucken. Die meisten aus den Gräbern, aber die wenigsten eben aus den Siedlungen. Und wir haben in Hettesheim diese in der Siedlung gehabt. Und ich habe immer, wenn ich die Vorträge halte, sage ich immer den Gemeindeleuten und auch den Bürgern, sage ich immer, Leute, ihr wisst gar nicht, auf was ihr für kulturell wichtigem, tollen Boden seid. Ihr seid, was die Archäologie betrifft, schon in der Champions League. Ja, und das wird natürlich durch solche Funde unterstützt.
Für die Zuhörerinnen werden wir diese Goldscheibenfibel auch verlinken im Beschreibungstext dieses Podcasts, damit man sich ein Bild davon machen kann. Das ist wirklich ein Prachtstück. Du hattest die dichte Befundlage in Hettesheim gerade angedeutet.
Ja.
Ihr wusstet tatsächlich auch schon vorher bei dieser Grabung, dass es extrem spannend werden könnte.
Genau. Also wir sind auf dieser Grabung ja nicht einfach irgendwie so zufällig rein, sondern wir haben ja schon durch diese jahrelange Begleitung von Baumaßnahmen und auch immer wieder mit dem Nachweis archäologischen Fundgutes, Strukturen, haben wir letztendlich dort schon ein Bild uns selber entworfen. Es ist auch vielfach publiziert, dass man eben davon ausgehen kann, wenn dort an der Stelle was gebaut wird, dann muss die Archäologie dabei sein. Das wissen jetzt mittlerweile ich glaube in Hettesheim weiß es jetzt fast jeder. Und wir kriegen dann auch die Baumitteilungen. Und in der Regel ist es so, wir haben von Mitte November bis Mitte Dezember in der Vorstadtstraße in Hettesheim ausgegraben, auch wieder eine Siedlung aus dem 7. bis 12. Jahrhundert. Und das war dann schon in Heddesheim die siebte Baustelle dieser Art, sodass wir an der Peripherie von dem damaligen Ortskern, den wir auch leider gar nicht kennen, genau, man geht von der Kirche aus, aber so richtig stimmt das nicht, haben wir eine peripher gelegene Siedlung aus dem Frühmittelalter, die schon an anderer Stelle im 6., aber bei uns erst im 7. Jahrhundert eben angefangen hat, begonnen hat und im 12. Jahrhundert dann eben aufgegeben wurde. Es gibt Teile an der Freustadtstraße, zum Beispiel Freustadtstraße 6, da geht die Besiedlung dann noch bis ins Spätmittelalter weiter.
Und als direkten Fundort, sind das dann Latrinen, in denen ihr zum Beispiel die meisten Dinge findet? Oder?
Nee, Latrinen haben wir in dieser Zeit fast überhaupt nicht. Das ist ja das Interessante. Die Latrinen kommen eigentlich, wenn man das schaut, überwiegend in der Neuzeit kommen die Latrinen dann zum Tragen. Und die Latrinen auch gar nicht unbedingt in der Neuzeit. Hier in der Innenstadt in Mannheim als gemauerte Latrine, ja. Die sind, oder als sogar als Holzkastenlatrine haben wir sie hier in der Stadt auch gehabt, aber sie sind dann eben neuzeitlich, 18. Jahrhundert. Und oft auch mehrfach geleert. Das heißt also, wir kriegen immer nur die letzten Verfüllstadienzeiten kriegen wir rein. Aber wenn wir so schauen, sind es in der Regel Gruben, die verfüllt worden sind mit Kulturschutt. Und oft haben wir auch durch Nachweis von Phosphor oder Phosphaten haben wir auch den Nachweis, dass dort eben auch Fäkalien, entweder menschlicher oder tierischer Art, entsorgt worden ist. Also das ist noch ein ganz bisschen anders. Das, was man sich so vorstellt, ist, das mit den Latrinen, das stimmt nicht immer, also es korrespondiert nicht immer mit dem archäologischen Befund. Oft haben wir einfache Gruben, ja gut, das sind dann Latrinen, Gruben, einfach Schlote, die dann in die Erde gegraben worden sind. Aber so richtig institutionell kann man das erst in der Neuzeit hier zumindest in Mannheim nachweisen. Den Rest gibt es auch. Es gibt es sicherlich auch in der Römerzeit. Es gibt es auch in den vorgeschichtlichen Perioden. Wir haben diese Gruben gehabt, senkrechte zylindrische Gruben, die 1,5 Meter in den Boden reichen, die entsprechend Material enthalten haben, auch mit Kulturschutt vermixt. Auch für die Römerzeit haben wir schon ausgegraben und auch für die Vorgeschichte, ich glaube sogar fürs dritte Jahrtausend hatten wir mal so eine Grube. Aber oft ist es so, dass wir nicht einfach jetzt direkt sagen können, es ist eine Latrine, wenn man das nicht öffnet dann und ausgräbt.
Jetzt ist diese Goldscheibenfibel ein absolutes Highlight. Mhm. Aber bei einer Siedlung wie in Heddesheim, die eine hohe Siedlungskontinuität hat, mhm, über Jahrhunderte existierte, da macht ihr hunderte von Funden wahrscheinlich pro großer Grabung. Was passiert denn mit den Funden?
Ja, das ist so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, man kann darüber ein bisschen depressiv werden, weil wir waschen die Funde, wir beschriften die Funde, wir inventarisieren, wir machen Fotos, ja, und dann gehen sie in die Fundkiste und kommen ins Magazin. Die wenigsten Funde, die wirklich Highlights sind, ich denke, wir werden für diese Heddesheimer Scheibenfibel werden wir vielleicht nochmal eine andere Lösung finden, aber in der Regel ist es so, dass das Fundmaterial, was wir haben, ist jetzt auch nicht ausstellungswürdig. Wir haben Millionen von Scherben, Tierknochen, Schlacke, manchmal ein Webgewicht dabei oder Fragmente vom Webgewicht, Eisenfragmente. Wir haben jetzt in der Grabung, jetzt aktuellen Grabung in Sickenheim, eine Bügelschere gefunden, mit der man offensichtlich vielleicht Schafe geschnitten, also geschoren hat. Aber in der Regel ist es so, die Metallfunde werden restauriert, sind aber dann auch, kommen auch ins Fundmagazin.
Sickenheim ist auch ein gutes Stichwort. Mhm. Sickenheim und Heddesheim, das sind außerhalb von Mannheim tatsächlich auch Orte, wo ihr ganz häufig grabt. Und da habt ihr auch einen besonderen Fund gemacht, eine sogenannte Benno-Brosche.
Ja, genau.
Was hat es damit auf sich und wann habt ihr die entdeckt?
Also die Benno-Brosche ist schon 2020 entdeckt worden, auch am Ende 2020 eine archäologische Ausgrabung im Vorfeld einer Baumaßnahme. Dort stand ein riesengroßes landwirtschaftliches Gut mit Wohnhäusern, Scheunen und dergleichen Dinge mehr. Die wurden abgerissen und wir haben dann in den Profilen, die durch den Abriss entstanden waren, haben wir uns diese Kulturschichten angeschaut und immer wieder sind wir auf Keramik gestoßen des 12. Jahrhunderts und zwar unverrollte Keramik mit frischen Brüchen, relativ frischen Brüchen und das deutet immer darauf hin, dass die aus einem aktuellen Siedlungskontext stammen. Also nicht so, wie man das denken könnte. Es ist abgerolltes Zeug. Dort sind irgendwelche
abgerollt heißt entsorgt, oder wie?
Nee, abgerollt heißt, sie sind vielfach bewegt. Also wenn man zum Beispiel vorgeschichtliche Keramik hat, die vielfach auch, sage ich mal, durch Wasser bewegt wird, dann sind die Kanten nicht mehr frisch. Das heißt, sie sind abgerollt. Das bedeutet, sie sind einfach oft sekundär hin und her gelagert worden. Aber diese mittelalterliche Keramik ist nicht nur sehr hart, sondern sie ist eben sehr widerstandsfähig. Und die Bruchkanten waren alle relativ frisch. Das heißt, diese Funde müssen aus Gruben stammen, die tatsächlich dort auch vor Ort gewesen sind. Und so sind wir in der Freiburger Straße 27 2020 auch fündig geworden. Am letzten Tag einer vierwöchigen Grabungskampagne habe ich einen Kollegen angerufen, der eine Metallsonde hat. Er ist zertifizierter Metallsondengänger in Baden-Württemberg. Und wir haben nochmal die Restbefunde, die wir noch im Boden hatten, die haben wir dann nochmal sondiert. Und da kam tatsächlich in der Verfüllung einer riesengroßen Grube, kam diese Benno-Brosche zutage. Benno-Brosche ist deswegen benannt, weil auf der Brosche steht drauf, Benno me feget. Der Benno hat mich gemacht. Welcher Benno das nun immer gewesen ist, ob das ein Bernhard gewesen ist oder wer auch immer. Dieser Benno, das ist so ganz typisch. Mittlerweile gibt es, ich sag mal so, in Mitteleuropa etwa 30 Broschen dieser Art. Aber man kann auch Entwicklungen feststellen. Es gibt nämlich tatsächlich Broschen, da hat offensichtlich der Produzent nicht mehr gewusst, was er geschrieben hat. Das heißt, man kann nur noch so erahnen, da steht, kann man vielleicht noch ein B lesen. Die haben dann im 12. Jahrhundert nicht mehr gewusst, was sie da eigentlich hergestellt haben. Die haben dann immer wieder abgekupfert. Und diese Broschen tauchen tatsächlich schon in der Mitte des 11. Jahrhunderts auf. Und man kann dann diese Benno-Broschen tatsächlich wunderbar lesen und unsere auch. Da ist dann so ein Kaiserbild drauf. Das kann man wunderschön sehen. Und dann steht drauf Benno me feget. Und das war eigentlich ganz besonders.
Welcher Kaiser war das, der da drauf war?
Ich glaube, das war der Heinrich III.
Welches Material hatte denn die Brosche?
Die war aus einer Kupferlegierung, also kein Edelmetall, auch nicht vergoldet oder sonst was, sondern eine Kupferlegierung. Hatte auf der Rückseite eine Spiralkonstruktion. Das zeigt, dass die tatsächlich an der Kleidung auch getragen worden ist. Und wer es getragen hat, wissen wir leider natürlich nicht. Aber wir wissen, dass dieses Areal zum sogenannten Villikationshofes des Klosters Lorsch gehört hat in Seckenheim. Die haben dort eine eigene Immunität gehabt. Und Verwaltungsgebäude, Wirtschaftsgebäude, die haben dort tatsächlich auch Landwirtschaft betrieben, beziehungsweise sie haben Rinder gezüchtet, sie haben dort die Abgaben der Bevölkerung gesammelt, die hatten dort riesen Lagerhäuser für das Kloster, was letztendlich ja dann auch Besitzer dieser Immunität gewesen ist. Und ich denke, das, was wir baulich dort nachweisen konnten, gehört im weiteren Kreise zu diesem Kloster Lorsch. Und das Kloster hatte dort einen leitenden Mitarbeiter, und wer auch immer diese Brosche getragen hat, der muss eben in der gesellschaftlichen Hierarchie weit oben gestanden haben. Das war auch nicht so. Und das war außergewöhnlich.
Im Rahmen dieser Grabung habt ihr auch noch ein Glassegel gefunden mit einem Dreimaster-Segelschiff drauf. Ja,
ist allerdings aus einer viel späteren Zeit stammt.
Ja, genau.
Wie passt das in den Kontext? Also erstmal, dass wir das Ding überhaupt, das heißt Petschaft, das ist so ein Siegel, und dass wir dieses Siegel mit einer Einlage, die normalerweise, ich sag mal normalerweise, aus Metall besteht, ist mit einem Glassiegel versehen gewesen. Und dieses Glassiegel trug eben das Abbild eines Dreimasters, wahrscheinlich sogar eines Kriegsschiffes. Und das ist schon auch ungewöhnlich für sich genommen. Und die Mathilde Grünewald aus Worms hat darüber auch schon geschrieben. Und sie hat Vergleiche herstellen können, dass möglicherweise anzunehmen ist, dass dieses Siegel tatsächlich aus einer Flasche herausgebrochen worden ist, dass das also eine Flasche bekrönt hat oder als Siegelabdruck einer Flasche gewesen ist, die irgendwie Hinweise auf entweder den Produzenten oder denjenigen, der das bestellt hat, getragen hat, und dass man diesen Petschaft tatsächlich da mit diesem Glassiegel letztendlich gefüllt hat. Normalerweise ist das eben Metall, wie gesagt. Und dieser Petschaft mit Glas ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Und dass natürlich ein Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert weder den Rhein noch den Neckar raufgeschippert ist, obwohl wir mancherlei Bezüge zur Seeschifffahrt auch in Seckenheim haben, ist natürlich ist ausgeschlossen. Das heißt, die lagen irgendwo im Ärmelkanal, lagen die dann vor Rede. Und letztendlich, wie das nach Seckenheim gekommen ist, wissen wir natürlich nicht. Aber stellt wieder einen außergewöhnlichen Fund dar und unterstreicht so auch ein bisschen die Bedeutung Seckenheims durch diese Funde. Und wenn ich noch einen weiteren Fund erwähnen darf, den wir 2009 gemacht haben, und zwar im Nordwesten von Seckenheim in einer frühmittelalterlichen Siedlung, deren Teil wir jetzt gerade wieder graben, haben wir eine sogenannte Glaskameo-Fibel gefunden, von der es ein formgleiches Stück in Dorestad, Duastede bei Weik, gefunden haben. Also ein formgleiches Stück. Und es gibt diese Fibeln, auch eine Scheibenfibel, wahrscheinlich aus der Zeit etwa um 800, gibt es nur zweimal auf der Welt und eine davon aus Seckenheim.
Spannend. Seckenheim, da seid ihr auch gerade wieder bei einer Grabung.
Genau.
Du hast schon angedeutet, das ist eine sehr anstrengende Grabung.
Ja, ich bin ziemlich kaputt.
Was hast du denn lieber? Wirklich so leichte Grabungsbeschaffenheiten, leichten Sandboden mit unbedeutenden Funden oder richtig dreckige, schweißtreibende Arbeit mit Highlight-Funden?
Also grundsätzlich kann man das jetzt nicht so trennen, auf die Böden beziehen. Wir haben ja in der Vorstadtstraße 14 in Heddesheim zum Beispiel, hatten wir einen Aulehmboden. Und diese 100 Quadratmeter waren übersät mit Pfostenlöchern. Diese Pfostenlöcher waren bis zu einem Meter tief, Durchmesser bis 80 Zentimeter. Also es war kaum eine Stelle, die irgendwie fundleer war. Und der Inhalt dieser Pfostengruben war stark komprimiert und es war fast nichts drin. Und man muss wirklich mit brachialer Kraft, muss man das Zeug da auslöffeln, mit Spaten und Hacken, manchmal mit Brechstange, weil einfach der Boden so hart war. Also das sind Momente, wo ich mir dann wünsche, dass ich das nicht mehr machen muss, weil diese körperliche Anstrengung geht jetzt mittlerweile dann schon manchmal über meine Kraft hinweg. Und dasselbe ist jetzt in Seckenheim auch. Wir haben sehr viel Menge zu bewältigen. Wir arbeiten dort in einer Scheune. In dieser Scheune sollen Wohnungen eingebaut werden. Die Scheune bleibt erhalten. Da sollen Wohnungen eingebaut werden. Aber durch den Abtrag des Bodens sind diese Grabungen nötig geworden. Und auch dort ist es so, dass da sehr viel Material bewegt werden muss. Zum Glück ist da viel mehr Fundmaterial drin. Und es ist ein sehr sandiger Schluff, wenn man das überhaupt so sagen darf. Vielleicht ist es auch ein schluffiger Sand. Also auf jeden Fall sind wir mit diesem Boden, ich sag mal, dreimal schneller als im Aulehm. Also wenn du mich jetzt so fragst, würde ich sagen, ja, ich würde diese leichtere Bodenart bevorzugen. Und diese leichtere Bodenart ist leider aber im Mannheimer Raum nicht sehr häufig vertreten. Wir haben vor vielen, vielen Jahren in Edingen mal eine Baustelle gehabt. Da war das fast ein Sand, in dem wir gegraben haben. Und wir haben die Hallstattzeit gehabt, also ich glaube sogar die ältere Eisenzeit. Da haben Siedlungsgruben gefunden. Und man kann gar nicht so schnell gucken, wie wir mit dieser Grabung fertig waren, weil man eben tatsächlich nur einen minimalen Kraftaufwand betreiben muss. Also ich würde mal sagen, ja, ich würde die Böden bevorzugen, aber das Problem ist, wir können uns das gar nicht aussuchen. Und wenn jetzt demnächst wieder eine Grabung auf der Vogelstang ansteht, wo wir 2017, 2018 tätig waren, wo wir Unmengen an spätbronzezeitlichen Gruben zum Beispiel hatten, Riesendinger verfüllt und voll mit Material. Ja, und wir mussten halt aufgrund des Baugeschehens, mussten wir zum Teil bis 20 bis 22 Uhr arbeiten. Also ich meine, wenn man das mal 4 Wochen macht, dann weiß man, was man gemacht hat.
Ist eben Arbeit, gell?
Und ja, es ist richtige Arbeit.
Genau, in der Archäologie gibt es ja aber nicht nur die Archäologen, die das quasi berufsmäßig betreiben, sondern es gibt auch immer wieder Hobby, Freizeit. Archäologen, die mit Hightech-Equipment ausgestattet über Wiesen und Felder durch die Wälder laufen und dabei tatsächlich auch immer mal wieder auf kleinere und größere Schätze stoßen. Ja, zum Beispiel auch die Himmelsscheibe von Nebra wäre wahrscheinlich anders nie gefunden worden.
Ja, hätte es vielleicht nicht gefunden, genau.
Genau, gibt es solche, das sind ja dann zum Teil, oder das sind ja Raubgräber eigentlich, weil die haben ja kein Mandat, die dürfen ja, oder darf man einfach als Hobbyarchäologe, als Freizeitarchäologe Dinge ausgraben?
Also man muss immer schauen, dass Denkmalschutzgesetze gelten immer für die jeweiligen Länder. In Baden-Württemberg hat man sich diesem Markt, sag ich mal, etwas geöffnet. Man bietet Personen an, die mit der Sonde gehen wollen, dass sie sich zertifizieren lassen. Das heißt, sie machen dann Kurse im Landesamt und kriegen dann praktisch einen Auftrag vom Landesamt, wenn sie gehen dürfen sollen. Das ist eine sehr gute Sache, weil man dadurch ein bisschen dieses Interesse auch für die Archäologie natürlich kanalisieren kann. Ansonsten gibt es diese Leute, die eben mit den Sonden heimlich gehen. Das erleben wir immer wieder auch in Heddesheim. Ich habe vor einigen Jahren im unteren Dossenwald in Sickenheim habe ich auch Sondengänger auch polizeilich angezeigt. Die waren dann leider schon weg, als dann die Polizei eintraf, aber die Polizei war schon schnell. Das sind Leute, die machen das natürlich aus einem Privatvergnügen. Die haben Freude an den Funden. Die haben keine Freude am Kontext, also am Zusammenhang. Und deswegen ist es ja letztendlich auch in Baden-Württemberg verboten. Also ich kann das nur warnen, wenn ich jemanden erwischen sollte auf dem Feld oder so, dann zeige ich ihn an, bei der Polizei an, weil er zerstört tatsächlich, er bringt diesen Fund aus seinem Zusammenhang raus. Aber man muss halt auch sehen, viele Funde liegen auch im Acker und im Acker kann man keine Befunde mehr unterscheiden. Aber es ist halt gesetzlich geregelt und ich sag mal so, wenn man es irgendwie schafft, diese Leute eben das Interesse zu kanalisieren, sie für sich arbeiten zu lassen, was nicht heißt, dass sie natürlich immer noch privat gehen und dass sie zu Hause immer noch eine große Privatsammlung haben. Und sie freuen sich dann auch nur an den Objekten aus Kupferlegierung oder vielleicht Silber oder Gold, vielleicht finden sie sowas auch, aber sie erfreuen sich nicht an den Eisensachen, weil die gehen mit der Zeit kaputt. Wenn die erstmal aus dem Boden sind, dann sind die in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren sind die zerstört, aber so Bronzefibeln, die restaurieren sie sich selber und da haben sie Spaß dran, aber sie sind natürlich dann uns, also den Archäologen und der Wissenschaft natürlich verloren, weil sie diese Dinge auch nicht kenntlich machen. Dafür gibt es Sondengängerforen im Internet, wo die Kollegen ihre Schätze preisen, wo sie dann auch Werbung machen dafür, für Gerätekauf und so weiter. Das ist nun mal so, ich kann das auch nicht verhindern, aber wie gesagt, wenn ich jemanden erwische, dann zeige ich ihn an, weil das ist...
Verfolgt ihr den Schwarzmarkt in der Hinsicht? Weil diese Himmelsscheibe von Nebra zum Beispiel ist ja damals dann für 30.000 Mark, glaube ich, auf dem Schwarzmarkt verkauft worden.
Nein, die Summen waren höher, die waren deutlich höher. Das ist ein außergewöhnlicher Fund gewesen und diese Geschichte vielfach in Vorträgen von Herrn Meller, von Harald Meller auch vorgebracht, publiziert natürlich. Es gibt ganze Publikationsreihen, die sich mit diesem Objekt beschäftigen. Das war eine absolute Ausnahme. Sicherlich ist das völlig richtig, wenn diese Sondengänger das Ding nicht entdeckt hätten, ja, dann wäre das Ding nicht da, ganz logischerweise. Und es wäre auch, ich sag mal so, wäre ja auch nicht schlimm gewesen, wenn es ein Sondengänger entdeckt hätte, ja, sachgerecht und nicht mit der Hacke oder mit dem Pickel da reingehauen. Und das gilt auch für den, es ist jetzt in Trier, glaube ich, wird ein Stuhl ausgestellt aus dem 5. Jahrhundert, der in Rheinland-Pfalz gefunden worden ist und der illegale Finder hat das Gerät durch unsachgemäße Behandlung stark zerstört. Und das muss ja nicht sein. Ich meine, er wird zwar in den sozialen Medien, wird er wie ein Held betrachtet und der Fund ist ja auch wirklich außergewöhnlich. Aber ich glaube, nachhaltiger wäre es gewesen und auch weniger stigmatisierend, wenn er sich auch gleich an die Denkmalpflege gewandt hätte und sagt, Leute, ich habe hier etwas Besonderes, komm vorbei und grabt es sachlich aus. Dagegen hätte man überhaupt nichts gemacht und der Typ wäre trotzdem der Finder gewesen. Man hätte immer mit gutem Gewissen sagen können, ja, der und der hat das gemacht, hat vielleicht keine Lizenz gehabt, aber er hat es eben der Denkmalpflege gemeldet und so den Fund auch für die Nachwelt sachgerecht überliefert. So hat man dann so ein Trümmerfeld von zerstörtem Material, von außergewöhnlicher Bedeutung. Und das ist dann einfach sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, da kommt man mit Vernunft irgendwie nicht weiter. Das regelt irgendwie jeder Sonnengänger für sich selber.
Nun sind Grabungen ja auch immer Zeit, hast du ja schon angedeutet, zeitintensiv, aber auch kostenintensiv und jede Grabung zerstört eigentlich die Quelle des Befundes. Wenn jetzt zu erwarten ist, dass man nicht unbedingt viel findet, gibt es in der Archäologie mittlerweile auch moderne Technologien, die minimalinvasiv arbeiten, nicht invasiv? Arbeitet ihr zum Beispiel auch einfach mit geomagnetischen Methoden, um eine Befundsituation zu dokumentieren?
Das machen wir auch. Also wir haben das früher selber auch in Auftrag gegeben. Im Vorfeld ganz großer Grabung. Ich erinnere mich da an Ilvesheim-Margrund, das Baugebiet, was erschlossen worden ist. Das wurde geomagnetisch untersucht. Oder in Heddesheim wurden einige Flächen untersucht. Das machen wir auch. Sandhofen haben wir zum Beispiel, bevor wir dort diese frühkeltische Siedlung untersucht haben, haben wir geomagnetisch untersucht, sodass man tatsächlich in Gebieten, wo man auf der einen Seite Baumaßnahmen erwartet, weiß man dann schon etwa, was einen erwartet. Und es waren dort auch über 300 Gruben in Sandhofen, dass man einfach die Arbeit auch ein bisschen besser planen kann, dass man sagt, okay, wir haben 300 Befunde, ich brauche so lange, ich brauche so viel Geld, ich brauche so viele Leute, ich brauche so viel Zeit, um das auszugraben. Oft wird die Geomagnetik eingesetzt in Arealen, die von Baumaßnahmen gar nicht betroffen sind. Also das Beispiel Heddesheim zum Beispiel, mitten im Feld 1 und 2, wo wir angefangen haben, 2013 eine große römerzeitliche Siedlung auszugraben, wo dann das mitten im Feld 2 durch eine Grabungsfirma ausgegraben worden ist, haben wir auf den Feldern Funde aufgelesen, also Feldbegehung gemacht. Und dann wurde aber vom Land tatsächlich auch das gesamte Areal mit einer geomagnetischen und auch zum Teil mit einer geoelektrischen Untersuchung begangen. Und dann konnte man eben tatsächlich die Strukturen im Untergrund, also in diesem Graurasterplan, konnte man tatsächlich erkennen. Und die Ausdehnung der Siedlung, ist das eine Riesensiedlung, die da im Boden drin liegt, konnte man dann entdecken. Also das macht schon Sinn, gerade aber in der Regel nur für Flächen, die nicht baulich überprägt sind. Weil man könnte ja das Geld sparen und sagen, es muss ja sowieso gebaggert werden, dann baggern wir eben bis auf den anstehenden Boden und untersuchen dann. Dann würde man das Geld für so eine Sondierung, man muss halt immer rechnen, 1500 Euro plus Mehrwertsteuer für einen Hektar. Das ist ja nicht wenig Geld, und das könnte man durchaus auch dann gleich in den Bagger. Wenn sowieso gebaut wird, dann kann man das gleich in den Bagger investieren. Aber natürlich Geomagnetik, Geoelektrik haben wir an verschiedenen Stellen schon gemacht, und es ist auch sehr, sehr sinnvoll. Was ich noch ergänzen möchte, es gibt auch LiDAR-Scans, das heißt, die betreffenden Areale, große Flächen werden von Flugzeugen beflogen, und dann wird über ein Laserscan-Verfahren werden die Strukturen, die Höhenunterschiede im Gelände sichtbar gemacht. Und das ist eine Technik, die ist ja auch genial, weil man tatsächlich also einen Flohhusten hört, wenn man mit dem Gerät darüber geht, weil man sieht jede Unebenheit und kann dann auch die Strukturen sehr gut erkennen, sogar in bewaldeten Regionen. Man rechnet einfach die Blätter weg, und dann hat man die Grabhügel oder die Schanzen oder die Pingenstandorte in den Montanregionen und so weiter. Das kriegt man so, wenn man da jetzt im Gelände ist, kriegt man das gar nicht so mit.
Und das lässt sich ja dann auch wunderbar auf Rekonstruktionen und 3D-Modelle für Ausstellungen.
Auf jeden Fall. Man hat ja schon viele Beispiele, wie man damit umgehen kann. Zum Beispiel, ich darf als Beispiel mal das Freilichtlabor in Lauresheim mal erwähnen. Der Kollege Klaus Kropp, der das seit vielen Jahren mit vielem Engagement leitet. Dort ist ein Königshof aus dem Frühmittelalter, aus der Zeit Karls des Großen, rekonstruiert worden nach archäologischen Befunden. Und jedes Jahr finden da 3, 4, 5 riesengroße Veranstaltungen statt, wo auch die Bevölkerung eingeladen wird. Da kann man das tatsächlich mal richtig sehen, wie die damals sowohl von der Sachkultur, die wir ausgraben, als auch baulich gelebt haben. Und das ist schon, muss man sagen, das ist schon eindrucksvoll. Da ist eine Kirche dabei, der Herrenhof ist dabei, da sind die Wirtschaftsgebäude dabei. Es wird angebaut, es wird nach alten Regeln, werden Äcker bearbeitet mit Zugtieren zum Beispiel, mit Rindern, dass man auch sogar Versuche macht, welche Lasten können die überhaupt ziehen, diese Riesenviecher und so weiter. Ich glaube sogar, dass sie jetzt versuchen wollen, irgendwie noch Rückzüchtungen zu machen. Und also das finde ich richtig toll. Also da kann man im Grunde genommen das, was wir so täglich ausgraben, jetzt mal für eine zeitlich begrenzte Epoche, nämlich fürs Frühmittelalter, kann man direkt anschauen. Und es werden Workshops angeboten, wo gewebt wird, wo geschmiedet wird, wo getöpfert wird und so weiter und so. Dann gibt es Vorträge. Also da kann man im Grunde genommen sich da mal ganz schlau machen.
Super spannend. Ich könnte stundenlang noch mit dir weiterreden, wie immer. Leider ist jetzt auch schon die Zeit unseres Podcasts zu Ende. Vielen Dank an die ZuhörerInnen. Vielen Dank an dich, ja, Klaus.
Dankeschön, auch selber.
Ihr da draußen, bleibt uns weiter gewogen. Wer sich noch tiefer mit der Archäologie im Allgemeinen oder auch im Speziellen in der Rhein-Neckar-Region befassen möchte, dem empfehlen wir natürlich unsere Ausstellung Versunkene Geschichte im Museum Weltkulturen. Dort wird anhand von regionalen Funden die Zeit von der Steinzeit über die Metallzeiten, über die Römerzeit bis ins frühe Mittelalter nachgezeichnet. Wenn ihr diese spannenden Funde, die Klaus Wirth und sein Team im Angesicht ihres Schweißes ausgegraben haben, sehen wollt, dann kommt ins Museum Weltkulturen. Die Mannheimer Geschichtsblätter können wir natürlich auch sehr empfehlen, bei uns auch an der Museumskasse und im Internet unter www.rem-mannheim.de zu finden. Vielen Dank an dieser Stelle.
Tschüss, ja, vielen Dank. Ne?
Ciao.
Culture After Work, der Kulturpodcast der Reisengelhorn-Museen mit freundlicher Unterstützung von Roche. Alle weiteren digitalen Angebote der Reisengelhorn-Museen finden Sie unter digital.rem-mannheim.de.